SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen. Ich begrüße ganz herzlich Luigi Toscano. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind ein international renommierter Fotograf. Sie haben hunderte Holocaust-Überlebende persönlich getroffen und porträtiert und sind neulich aus den USA zurückgekommen. Was war denn das für ein Projekt dort?
Dort durfte ich nochmal gegen das Vergessen zeigen, tatsächlich nochmal in St. Louis. Und zum allerersten Mal durfte ich auch die Ausstellung an einer Schule zeigen dort, was ich ja hier in Deutschland mache. Und in den USA war es tatsächlich das erste Mal und es war ganz großartig.
Wie lief die Premiere?
Ach ja, Premieren haben ja immer so was Offizielles, aber zum einen war sie wunderschön, weil auch einige Holocaust-Überlebende gekommen sind. Was ja nicht selbstverständlich ist, weil diese Menschen werden einfach älter. Aber Oscar war da, einer der Holocaust-Überlebenden. Und es hat mich sehr gefreut, ihn und seine Familie wiederzusehen. Und er hat sich auch großartig gefreut. Und es war ganz zauberhaft.
Wenn Sie dort in Schulen gehen, was sind denn die Fragen, die dort junge Menschen stellen, wenn es um das Thema Holocaust geht?
Zunächst einmal muss man schauen, wo stehen diese Schüler. Und das Schöne ist ja, ich komme da jetzt nicht als Oberlehrer hin und sage jetzt, ihr müsst jetzt was alles über den Holocaust wissen, sondern ich stelle meine Bilder zur Verfügung und die Schüler und die Schülerinnen, die arbeiten selbst ein Programm sozusagen. Das heißt, sie erarbeiten sich quasi auch so eine Art Grundwissen und im Zusammenhang mit meinen Bildern und führen andere Schüler durch die Ausstellung. Ich bin quasi nur der Gast und darf teilhaben. Und natürlich kommt es oft vor, das sagen leider auch die Zahlen, dass viele dieser jungen Menschen einfach wenig Wissen haben über den Holocaust. Das heißt, das ist aber nicht zu verurteilen, sondern ich versuche sie natürlich da auch zu unterstützen und beantworte ihnen natürlich die Fragen. Und das ist manchmal erschreckend zu sehen, dass viele es eben wenig wissen, aber es gibt viele, die wissen schon einiges und übertragen das an die anderen. Und ich bin eigentlich, wie gesagt, in der Geschichte nur der Gast oder versuche auch zu unterstützen oder zu ergänzen eben.
Das Konzept ist also im Grunde, dass die Schüler selbst zum Ausstellungsleiter werden und die anderen Schülerinnen und Schüler quasi da durchführen.
Genau, genau. Und das ist ein Teil. Dann gibt es natürlich auch nochmal so eine Art, also was da jetzt auffällig war, die haben sich mehr so auf dem journalistischen Weg quasi an so eine Arbeit, an so eine Projektarbeit dran gemacht. Das heißt, sie haben einen Podcast erstellt und Inhalt war natürlich auch mein Besuch, die Eröffnung, aber auch die Interviews, die sie geführt haben. Und das war ganz zauberhaft, weil allein so einen Podcast aufzubereiten, ihn zu gestalten, ihn wirklich auch interessant zu machen, dass sowohl die Schüler und Schülerinnen das hören, aber auch die Bewohner von diesem kleinen Ort eben in Missouri. Das war ganz, ganz toll.
Jetzt heißt die Ausstellung Gegen das Vergessen. Wie wichtig ist die Erinnerung an das Thema Holocaust, gerade im Hinblick darauf, Sie haben es eben gesagt, die Menschen werden immer älter, die Holocaust-Überlebenden, viele sind gar nicht mehr am Leben.
Also mir hat mal eine Holocaust-Überlebende ganz am Anfang von meinem Projekt gesagt, Luigi, wenn wir die Vergangenheit vergessen, sind wir verdammt, sie zu wiederholen. Und ich habe so das Gefühl, es wiederholt sich einiges gerade. Natürlich nicht eins zu eins, aber die Ähnlichkeiten sind da. Und selbst die Holocaust-Überlebenden sind auch sehr besorgt darüber, was gerade stattfindet. Also quasi hier bei uns in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt. Und da gibt es schon einiges an Parallelen. Und darüber sind sie sehr besorgt. Und deswegen ist es notwendig, dass wir tatsächlich an die Vergangenheit, um vielleicht zu vermeiden, dass wir wieder den gleichen Fehler machen.
Welche Parallele kommt da ganz besonders häufig?
Naja, das Wiedererstarken von einer rechten Partei sozusagen. Ja, das ist so, das hat so diesen Touch, das ist doch alles ganz demokratisch. Mein Gott, Hitler wurde auch ganz demokratisch gewählt. Ja, und am Ende hatten wir den Salat. Ja, und deswegen ist die Mahnung die, dass wir da einfach auch genau und vorsichtig sein sollen.
Wenn Sie die Porträts der Menschen anschauen, die Sie fotografieren, was sehen Sie da drauf?
Naja, zunächst einmal sehe ich einen Mensch, der etwas älter ist und wahrscheinlich wunderschön ist. Ja. Ich finde es immer interessant, was man dann versucht rein zu interpretieren, ja, weil ich würde niemals so weit gehen, dass ich da jetzt rein interpretieren würde, dass dieser Mensch Leid oder Schmerz oder so. Nee, in dem Moment ist es einfach nur ein Mensch, der einfach etwas älter ist und wunderschön ist. Und natürlich, wenn man dann weiter wandert zu der Beschreibung von diesem Bild, den Namen hört und welches Schicksal dieser Mensch erlitten hat, dann fängt der Kopf an zu interpretieren sozusagen. Und Das ist auf der einen Seite sehr, sehr schön und auch sehr gut, aber auf der anderen Seite ist mir das schon viel zu weit sozusagen, weil ich möchte einfach nur den Menschen darstellen, nicht mehr und nicht weniger.
Welches Format haben die Bilder?
Die Bilder sind sehr groß, sie sind 2,25 Meter groß und 1,50 Meter breit, also sie wirken natürlich sehr groß. Deswegen war ja auch die Entscheidung, diese Bilder in den öffentlichen Raum zu stellen und dort entfalten sie ihre komplette Wirkung sozusagen, weil so Orte wie, müssen Sie sich vorstellen, wie bei den Vereinten Nationen in New York oder in Paris und dafür Räume zu bekommen, die einmalig sind, wie zum Beispiel der Reflecting Pool in Washington. Das ist natürlich eine tolle Kulisse und die Bilder dazu, das ist toll.
Wenn das so riesige Bilder sind, wie sind denn die Reaktionen von den Menschen, die Sie fotografieren?
Ach, überwiegend positiv. Natürlich, im ersten Moment braucht man einen Moment, bis man weiß, was ist das eigentlich? Weil man, wie gesagt, man sieht ja eben nur eben das Bild und wahrscheinlich auch nur den Titel gegen das Vergessen. Was heißt es jetzt gegen das Vergessen? Hat es was mit Demenzkrankheit zu tun oder irgendwie sowas? Und erst dann, durch das Erforschen der Bilder, aber auch der Beschreibung, realisiert man, dass es eben was mit dem Holocaust zu tun hat. Und die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Also manchmal spiele ich ja so Mäuschen, dann mische ich mich durch das Publikum und bekomme es dann auch hautnah mit, dass einige sehr betroffen sind. Einige, viele haben auch geweint, ja, und manche verneinen das auch. Das hatte ich auch erlebt, erst kürzlich bei meiner Ausstellung in Dresden. Da war so ein Ehepaar da, die Frau hat sich ganz besonders interessiert für die Bilder und der Mann, also offensichtlich ihr Ehemann, hat gesagt, nee, das stimmt doch alles nicht, das ist doch alles fake. Und da fing dann ein ordentlicher Streit an dann bei den beiden, ja, so wieso und ne, und ja, aber ganz unterschiedliche Reaktionen.
Und die Menschen, die Sie porträtiert haben, wenn die das erste Mal dieses riesige Porträt von sich selbst sehen, wie reagieren die?
Ach, das ist immer ganz, ganz entzückend, weil Sie müssen wissen, die Menschen kommen dann auch zur Ausstellung, also und die kommen ja manchmal mit dem Rollator an, ja, und dann sind die furchtbar aufgeregt und dann lassen sie den Rollator zur Seite und fangen an, ihr Bild zu suchen, ja, und im ersten Moment, sind sie dann, oder ich weiß noch, da war die Annemarie, die hat, habe ich wirklich so viele Falten? Da habe ich gesagt, ja, du hast so viele Falten. Und dann sind die ganz, ganz bezaubernd, gucken die sich ihr Bild an und sind ganz, ganz fasziniert im ersten Moment. Oh Gott, so groß und ja.
Und Sie wurden mehrfach ausgezeichnet für Ihre Arbeit bei Luigi Toscano, könnte man denken, das ist ein Künstlername.
Nein, also ich bin tatsächlich, das ist mein echt richtiger Name. Übrigens, Luigi heißt Ludwig auf Deutsch.
Ja, und mal über einen Künstlernamen nachgedacht?
Nein, gar nicht. Also ich stehe nicht auf so einen Schnickschnack. Also ich versuche eigentlich ganz normal zu bleiben und auch selbst Künstler ist mir schon zu viel irgendwie. Also ich bin einfach der Luigi und manchmal auch der Herr Toscano und das ist okay so.
Und wenn Sie sich Leuten vorstellen, wie viel erzählen Sie über Ihre eigene Geschichte?
Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene wir uns treffen. Wenn es jetzt einfach nur so ein formales Gespräch ist, dann habe ich so den Eindruck, dem interessiert jetzt nicht unbedingt meine Lebensgeschichte, sondern nur wenn es dann tatsächlich, wenn es da eine Entwicklung gibt dann und wir uns gegenseitig irgendwie was zu erzählen haben und vielleicht auch Freunde werden, dann bin ich schon bereit, so die eine andere Tür aufzumachen sozusagen.
Luigi Toscano heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute, international renommierter Fotograf. Und Sie haben jetzt Ihre eigene Geschichte in Kanaken Kind erzählt. Das ist eine heftige Lebensgeschichte. Also die Eltern Alkoholiker, es gab Gewalt zu Hause, 6 Geschwister, Drogensucht. Wie geht's Ihnen heute? Achten Sie ganz besonders auf Ihr Wohlbefinden?
Ja, also ich achte zunächst einmal, dass ich nach wie vor keine Drogen nehme. Das mache ich jetzt schon seit über 30 Jahren. Es geht mir sehr gut damit. Ich achte oder bin viel bewusster auch in meinem Leben. Ich versuche, Dinge zu akzeptieren, die zu akzeptieren sind. Und ich versuche natürlich auch zu schauen, dass ich irgendwie auch eine gewisse Haltung bewahre. Ja, weil das tut nicht nur mir gut, auch nicht nur meinen Mitmenschen, sondern auch für die Haltung ist das einfach auch ganz gut.
Na, zu einer Haltung muss man erstmal kommen. Haltung hat ja auch mit Prägung zu tun. Was waren denn ganz besondere Momente zu der Haltung, die Sie jetzt haben, zu kommen?
Naja, tatsächlich waren es die Erfahrungen, die ich machen durfte, eben aus dieser schlimmen Zeit, eben das Leben auf der Straße, das Leben als Junkie sozusagen, dieses völlige Egal und ist mir doch alles wirklich schnurz, dass ich das irgendwie... und heute dankbar dafür zu sein, dass ich nach wie vor weiterleben darf, ja, und auch was zurückgeben darf sozusagen. Und deswegen ist mir die Arbeit diesbezüglich auch sehr wichtig.
Ja, und diese Dankbarkeit, die muss man dann natürlich erstmal entwickeln können. Wie viel Anteil hat daran dieser Job, die Fotografie?
Zunächst einmal ist es ein wunderbarer Schlüssel für meine Seele, sage ich immer. Ja, ich kann dadurch einfach auch vieles auch verarbeiten und kann auch rauslassen. Und ich kann auch im Zusammenhang mit meiner Kreativität darf ich Botschaften übertragen, die mir wichtig sind sozusagen. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer persönlicher Ausgleich für mich. Es heilt so ein bisschen oder hat was Heilendes. Ich weiß, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist tatsächlich so, ja. Und die Dankbarkeit, die ich dadurch spüre, die tut mir dann einfach auch gut. Und ich versuche das dann nach wie vor zu teilen sozusagen.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Fotografieren gekommen?
Oh je, Mini. Tatsächlich durch einen Zufall. Also ich bin durch Mannheim getigert und da habe ich eine Kamera gesehen, die war im Angebot. Es war eine analoge Kamera und ich habe mir eingebildet, ich kann fotografieren. Das ist so, wie wenn man Klaviermusik hört. Kennen Sie das? Und man denkt, eigentlich kann ich das auch.
Ne? Die Sachen sehen halt immer so leicht aus, aber die sind ja dann verdammt schwer.
Tatsächlich habe ich das auch gedacht und bin dann losgezogen, habe dann angefangen zu fotografieren. Völlig überzeugt habe ich dann den Film abgegeben und ich wollte so ein bisschen Street Art und so Sachen. Und dann bekam ich den Film zurück, also den entwickelten Film, und das ganze Ding konntest du in die Tonne treten. Also das war einfach eine Vollkatastrophe. Und aus lauter Frust bin ich wieder in den Laden gegangen, wo ich die Kamera gekauft habe und wollte die Kamera zurückgeben. Da hat man mir gesagt, tut mir leid, aber es war ein Angebot, die können wir nicht mehr zurücknehmen. Und ich, oh, Kacke. Ja. Und dann kann ich mich noch erinnern, ich saß dann im Wohnzimmer zu Hause zusammen mit meiner damaligen Freundin, der Silvia. Und wir haben das Programm der Volkshochschule studiert, weil ich zwei Fächer gesucht habe, Englisch und Deutsch, weil ich damals noch eine Ausbildung gemacht habe. Und dann haben wir die Seite aufgeschlagen, Grundkurs Fotografie. Dann stupst die mich so an und sagt, hey, wie wär's damit, du Starfotograf irgendwie? Ja. Und tatsächlich, um mein Gesicht nicht zu verlieren, habe ich mich dann angemeldet. Und dann saß ich dann da, ich weiß noch ganz genau, beim Herrn Meier in diesem Volkshochschulkurs und habe die Grundlagen der Fotografie kennengelernt. Und das war dann auch der Moment, der dann alles begonnen hat sozusagen. Also das war dann der Moment, wo ich vieles dann auch für mich ausprobiert habe.
Hat der Herr Meier dann gleich erkannt, Mensch, der Luigi, der hat ein echtes Talent fürs
Fotografieren? Das hat er dann gesagt, aber ich war total misstrauisch, weil ich gesagt habe, naja, das sagt er jetzt nur noch, das sagt er bloß, damit ich nochmal seinen Folgekurs besuche, ja, und nochmal irgendwie 36 Euro bezahle oder so. Und damals war das viel Geld für mich und deswegen habe ich gesagt, nee, danke, ich versuche selber klarzukommen so und bin dann losgetigert.
Was war damals drauf auf dem Fotos?
Ich habe viel urbanes Zeug porträtiert. Also wie gesagt, ich bin immer so gewandert von Mannheim rüber nach Ludwigshafen, habe dann die Brücke und damals auch noch schwarz-weiß und analog. Und ich habe sehr gerne mit Linien und Spannungen und Aufbau im Bild gearbeitet. Und speziell abends oder nachts war ich sehr viel unterwegs und habe dann eben wirklich jegliches fotografiert, was man so vor die Linse bekommt. Und so habe ich dann eben meine Entwicklungen stattfinden lassen.
Luigi Toscano bei uns in SWR1 Leute. Der erste Fotograf überhaupt, der von der UNESCO als Artist for Peace ausgezeichnet wurde. Was war das für ein Moment, als Sie von dieser Ehrung erfahren haben?
Oh Gott, ich weiß noch, da hatte ich tatsächlich die Ausstellung in Paris bei der UNESCO und ich durfte die damalige Generaldirektorin kennenlernen, Frau Azoulay, und wir unterhielten uns so und dann hat sie das so ein bisschen beiläufig erwähnt. Können Sie sich das vorstellen? Und ich wusste erst gar nicht, was sie meint. Also UNESCO Artist for Peace, ja, und dann etwas später hat mir dann der damalige deutsche Botschafter bei der UNESCO dann erklärt, was das auf sich hat. Und dann hat er mich gefragt, Luigi, wärst du dazu bereit? Und ich, ja, wieso nicht? Mir war aber nicht bewusst, in welche Riege ich mich da einreihe. Ja, das sind ja dann so Stars gewesen wie Celine Dion oder Forest Whitaker, der bekannte Schauspieler. Und dann bekam ich ein Schreiben, ganz offiziell von der UNESCO, wo dann drin stand eben, ob ich bereit wäre, diesen Titel anzunehmen. Und ich so war total aus dem Häuschen irgendwie und habe dann ja gesagt.
Und wie fiel die Entscheidung jetzt über Ihre eigene Geschichte, über das eigene Leben? Sie haben jetzt immer den Fokus, waren eigentlich andere Leben ins Porträt zu nehmen. Ihre eigene Geschichte haben Sie zurückgehalten. Wie kam die Entscheidung zu sagen, jetzt ist meine eigene Geschichte dran?
Ach, ich hatte einfach das Bedürfnis, weil gerade in diesen wilden Zeiten, in denen wir ja gerade leben, ich bin zum Teil auch wütend, was gerade passiert, ja, und auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit. Und ich wollte einfach auch so ein bisschen meine Wut, meine Verzweiflung, aber auch das Bedürfnis, was sagen zu wollen, im Zusammenhang mit meiner Geschichte einfach darstellen. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, es rauszulassen sozusagen. Zu sagen, hey, wie wäre es, wenn ich meine Geschichte, ohne mich jetzt besonders wichtig zu nehmen, vielen anderen Menschen vielleicht erzählen kann, ja, und vielleicht habe ich ja das Glück oder wie auch immer, dass Menschen sich vielleicht dadurch inspiriert fühlen, vielleicht jetzt nicht unbedingt toll und groß zu werden, sondern vielleicht aus der einen anderen Geschichte herauskommen können, wie jetzt zum Beispiel aus der Drogensucht oder eben aus der Gewalt oder so, ja, und deswegen war das einfach auch so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber auch viele Menschen haben mich immer gefragt, Luigi, woher kommst du eigentlich? Ja? Und diese Fragen haben sich in letzter Zeit gehäuft gehabt. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich mich dann hingesetzt habe und einfach mal überlegt habe, wie wäre es eigentlich, wenn ich meine Geschichte einfach aufschreibe und sie erzähle.
Die positiven Geschichten hört man dann oft von den Menschen, die es geschafft haben. Die es nicht geschafft haben, die gehen dann manchmal unter. Wie sehr stand das auf der Kippe, dass, ob sie es schaffen oder nicht schaffen?
Also ich hatte einfach viel Glück, muss ich ganz offen zugeben. Ja, also ich hätte auch genauso gut tot sein können. Ja, also deswegen widme ich ja dieses Buch der Bundesrepublik Deutschland. Und damit meine ich mit Deutschland die vielen Menschen, die mir geholfen haben auch. Ja. Zum einen auch Ärzte, die mir geholfen haben zu überleben, Krankenschwestern, die mich gepflegt haben oder Erzieher, die mich irgendwie aufgenommen haben oder Lehrer oder Lehrerinnen, die bereit waren, mir was beizubringen. Ja. Und aber auch Menschen, die dafür gesorgt haben, dass ich einen Platz bekomme im Heim oder so. Deswegen ist es mir wichtig gewesen, auch Dankbarkeit zu zeigen und gar nicht so sehr jetzt der Held in dieser Geschichte spielen zu wollen, sondern zu sagen, hey, ich bin vielleicht einer von euch und ich erzähle euch meine Geschichte.
Wie blicken Sie heute auf Ihre Eltern?
Zwiegespalten. Auf der einen Seite ist noch so dieser Rest an Enttäuschung da, der aber sich nach und nach umwandelt in Verständnis sozusagen. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn man eine Entwicklung stattfinden lässt, die nicht gut ausgeht. In dem Fall war es ja bei meinem Vater ganz besonders.
Der schwer alkoholkrank war.
Und genau.
Gewalttätig.
Und aber das lag daran, weil es keine Räume gab für ihn, die er hätte gebraucht, ja, am Anfang. Und so ging es ja tausend oder Millionen anderen Gastarbeitern auch, die einfach nicht die Räume gehabt haben, die sie benötigt hätten, ja. Wenn da von der Zivilgesellschaft einfach ein bisschen mehr stattgefunden hätte, einfach auch dieses, ich hasse ja dieses Wort Integration, aber wenn anderen Menschen helfen, dann hätte da schon sehr viel stattgefunden sozusagen. Aber auch das Element der Sprache ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel sozusagen. Und das alles hat ja nie stattgefunden. Deswegen wechselt es gerade so ein bisschen ins Verständnis. Und Sie müssen wissen, ich habe meine Eltern eigentlich nie verraten. Ja, das ist mir heute und war mir auch immer wichtig sozusagen, obwohl ich sehr direkt und sehr klar das formuliere, was da passiert ist. Ja, und deswegen ist es mir ein Bedürfnis gewesen, eben auch das aufzuschreiben, beziehungsweise zusammen mit Silke.
Sie sind zum Fotografen der Holocaust-Überlebenden geworden. Damit fängt man ja nicht an. Wir haben eben gehört, es ging mit der Street Art in Mannheim eigentlich los. Wie kam dann der Schlüssel zu Ihrer Mission, auf der Sie inzwischen sind? Muss man ja fast so sagen.
Naja, Sie müssen wissen, zuvor hatte ich ein ähnliches Projekt gemacht mit Flüchtlingen, die damals zu uns nach Mannheim kamen. Und das war so der Moment, wo ich dann anfing, auch meine Bilder in den öffentlichen Raum zu stellen sozusagen. Und das war in einer Zeit, wo sich gerade die AfD neu gegründet hat, wo die Ressentiments wieder lauter wurden. Oder ich musste dann so Sachen lesen, zum Beispiel von einem AfD-Politiker, wir haben ein Zigeunerproblem. Und das alles hat mich sehr aufgewühlt, sehr unruhig gemacht. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, was kann ich irgendwie dazu beitragen? Ich bin jetzt kein Mensch, der sich politisch engagiert. Ich gehöre keiner Partei an oder in irgendeinem Verein. Ich war noch nie auf einer Demonstration gewesen. Und dann habe ich so überlegt, Luigi, dann setz doch das ein, was du vielleicht ganz gut kannst, das Fotografieren. Und da war dann so ein bisschen die Brücke. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was würde ein Holocaust-Überlebender eigentlich heute denken, was gerade stattfindet? Und Sie müssen wissen, ich hatte ja noch keine Berührungspunkte mit Holocaust-Überlebenden. Und es steht ja auch nun mal keiner im Telefonbuch. Also ne, Hans Meyer in Klammer Holocaust. Ne, so. Und dann habe ich mich niedergesetzt und habe dann eben angefangen, mein Konzept zu formulieren. Und dann habe ich zwei wunderbare Menschen in meinem Leben. Das ist einmal der Holger und einmal die Julia. Die haben mir dann geholfen, das Ganze auch ein bisschen runder zu machen sozusagen. Und dann fing das eben an.
Gab es denn überhaupt auch Reisen, zum Beispiel in das Konzentrationslager Auschwitz? Und sind Sie dort mal gewesen?
Also tatsächlich war ich mal gewesen dort. Da war ich noch relativ jung, weil mich einfach diese Neugierde getrieben hat. Und ich war Silvia, meine damalige Freundin, sehr dankbar. Sie hat in Krakau studiert und sie hat dann erwähnt, hey Luigi, lass uns doch einen Ausflug machen, in Anführungsstrichen, nach Auschwitz. Und da weiß ich noch ganz genau, ich stand vor diesem riesigen Berg von Kinderschuhen und ich konnte nicht begreifen, was da stattgefunden hat. Ich konnte nicht weiterdenken. Ich konnte nicht verstehen, da sind tatsächlich Kinder, Babys ermordet worden. Ja, wie geht es? Ja, wie findet sowas statt? Ja, und dann habe ich mir natürlich die Details angeschaut, die da wunderbar dokumentiert worden sind. Aber ich glaube, der Moment, als ich vor diesem riesigen Berg von Kinderschuhen stand, der hat mich geprägt und kann behaupten, vielleicht auch fürs Leben hat er mich so ein bisschen geformt sozusagen, dass das, was da stattgefunden hat, das war so ein Impuls, ich möchte, dass sowas nie wieder stattfindet sozusagen. Und wissen Sie, heute habe ich zwei wunderbare Töchter und ich möchte mir nicht sagen lassen, hey Papa, was hast denn du gemacht eigentlich, ja, sondern das ist so ein bisschen, das klingt so ein bisschen nach Widerstand und. Vielleicht ist es auch Widerstand, ist mir auch völlig egal. Aber ich möchte mich einsetzen und ich möchte sagen, bitte lasst sowas nie wieder stattfinden.
Deswegen geben Sie immer wieder den Holocaust-Überlebenden eine Stimme. Und eine, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, ist Anna. Was hat Anna für eine Geschichte?
Anna war Teil meiner Geschichte, die ich ganz am Anfang machen durfte. Und zwar, als ich in die Ukraine gereist bin, das war ein Jahr unmittelbar nach dem Maidan-Aufstand, habe ich Anna kennengelernt und ihre Geschichte, die ging mir direkt ins Herz. Ja, und auch Anna ging mir sofort ins Herz, weil ihre Art, ihre Geschichte, das hat mich sehr berührt. Und Sie müssen wissen, sie kam ja mit etwa 2 Jahren ins Konzentrationslager Auschwitz und in dem Moment hat sie alles verloren. Ja. Und hinzu kamen dann noch einfach so Details, wie, dass sie tätowiert worden ist. Ich meine, ich bin auch tätowiert und ich kann jetzt auch sagen, das tut weh. Ja. Und für so ein Kind, wie furchtbar das sein muss eben. Und in dem Moment einfach alles zu verlieren, das hat einfach... Ich war einfach sehr berührt und das war auch der Moment, als ich da mit Anna eben auch eine Freundschaft geschlossen habe, so, ne, so und über die Jahre sind wir immer irgendwie in Kontakt geblieben und es war zwar lose, aber wir haben immer wieder mal, als ich dann in der Ukraine war, habe ich mir dann die Zeit genommen, bin dann zu ihr gefahren, wir haben Kaffee getrunken und irgendwann vor 3 Jahren habe ich dann so die Idee gehabt, Mensch, es muss doch möglich sein, herauszufinden, Anna, wer du bist sozusagen. Und daraufhin bin ich dann im September, bevor der Krieg, der jetzige Krieg, ausgebrochen ist, zu Anna gefahren und zu ihrer Tochter. Und ich weiß noch ganz genau, ich stand in ihrer Küche und habe sie ganz offiziell gefragt, liebe Anna, darf ich eben versuchen, deine Identität wiederzufinden? Ich würde auch gerne daraus einen Dokumentarfilm machen. Und ich war sehr überrascht, weil Anna hat erst gesagt, nein. Weil sie hat es damit begründet, Luigi, ich habe es all die Jahrzehnte probiert, das hat keinen Wert und das ganze Geld und die Mühe, verbring lieber die Zeit mit deiner Tochter und mit deiner Familie. Ich bin nicht mehr so wichtig. Und habe ich gesagt, doch, Anna, du bist wichtig. Und Unterstützung bekam ich eben von ihrer Tochter Olga, die dann eben aufgestanden ist und hat dann auch eine offizielle Ansage gemacht. Hat dann gesagt, geliebte Mutter, lass es uns doch nochmal probieren. Was haben wir denn zu verlieren?
Sie erzählen die Geschichte von Anna, die Auschwitz überlebt hat. Und wir haben gerade schon erzählt, dass Anna erstmal sagte, nee, meine Geschichte ist gar nicht so wichtig. Wie hat sie es denn überhaupt geschafft, über ihre Geschichte zu reden? Denn viele Holocaust-Überlebende schaffen das gar nicht.
Ich glaube, ein wesentlicher Beitrag dazu war unsere Freundschaft. Wir haben mit den Jahren haben wir uns einfach kennengelernt. Wir haben auch Vertrauen zueinander gefunden. Und Anna fing dann an, mir zu vertrauen. Und auch Olga, ihre Tochter, fing an, mir zu vertrauen. Und daraufhin habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Und obwohl Anna gar nicht so sehr beteiligt war an den einzelnen Prozessen, weil ich sie auch so ein bisschen schützen wollte, weil es war natürlich eine spannende Reise, die ich da unternommen habe.
Und auch anstrengend wahrscheinlich.
Absolut. Und ich wollte eben aus der Ferne ihr ab und zu mal was zurufen und sagen, hey, ich habe jetzt das gepackt oder das und ich bin hier, liebe Grüße und alles wird gut sozusagen.
Wie war die Reise denn? Wo sind Sie überall hin?
Ach, ich war tatsächlich in Israel bei Yad Vashem, eins der größten Archive. Ich war einige Male in Auschwitz gewesen, im Archiv. Dort. Ich war in Aulsen, in Bad Aulsen war ich gewesen, beziehungsweise aus der Ferne haben wir Bad Aulsen kommuniziert. Ich war oft in der Ukraine auch, weil dort eben der Historiker Artyom gelebt hat. Der durfte wegen des Krieges das Land nicht verlassen. Und wir mussten uns aber beraten, wir mussten ja gemeinsam arbeiten. Und einige Male auch an anderen Orten in Polen, weil Sie müssen wissen, Anna war nicht nur in Auschwitz inhaftiert, sondern sie war auch in einem sogenannten Kinderlager in Potulice, das ist im Norden der Polens, untergebracht. Und daraufhin wurde sie auch befreit, also aus diesem Kinderlager. Und
wie gehen denn die Erinnerungen von Anna zusammen mit den Recherchen, die Sie angestellt haben? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, gerade dann auch in jungen Jahren. Das ist so lange her.
Sie müssen wissen, Anna kann sich nur an gewisse Stichpunkte erinnern. Das heißt, sie hat mir davon berichtet, wie zum Beispiel sie die Tätowierung bekommen hat. Oder sie kann sich an die Gesichter der Aufseherin erinnern. Weil Sie müssen wissen, Anna war ein sogenanntes Versuchskind. Also man hat diesen Kindern Blut abgenommen. Das war der sogenannte Blutraub. Und mit diesem Blut hat man eben verwundete SS- und Wehrmachtssoldaten versorgt sozusagen. Und das sind so Fragmente. Sie kann natürlich sich nicht an Details erinnern oder Abläufe, sondern das waren Details, die sie sehr schwer traumatisiert haben auch. Ja? Und ihre Hinweise, die waren gut, aber sie waren für unsere Forschung, also für die Forschung für Artyom, waren sie okay. Ne? Und erst später haben wir eben die Details herausgefunden mit verschiedenen Zufällen, die wir auch gehabt haben.
Ja? Haben Sie ein Beispiel?
Zum Beispiel Anna war Teil eines Propagandafilms und in diesem Propagandafilm wird ihre Nummer aufgesagt. Und etwas später, als Anna befreit worden ist, wurde die Nummer von ihren Adoptiveltern entfernt sozusagen. Aber wir hatten noch diese verifizierte Quelle, eben diesen Propagandafilm. Und wir haben herausgefunden, dass der Sprecher in diesem Film eine ganze falsche Nummer sagt sozusagen. Und daraufhin sind wir auf die Spur gekommen von einer anderen Frau, die weitaus älter war als Anna und das mit dieser Nummer unmöglich Anna sein konnte. Und erst über das LKA in Stuttgart, über Daniela Weiß, einer Forensikerin und die Unterstützung von Andreas Stenger, nämlich den Präsidenten des LKAs, haben wir herausgefunden, dass die Nummer falsch ist und dass es sich um eine andere Nummer handelt sozusagen.
War ja eine Wahnsinns-Detektivarbeit.
Es war für mich furchtbar emotional. Also Sie müssen wissen, Historiker sind ja sehr, sind eigentlich Nerds. Verzeihen Sie mir bitte, aber es sind Nerds. Sie
rational.
Berufen sich auf Fakten und alles muss verifiziert werden. Ja. Ich der kleinste Hinweis hat bei mir schon zu einem halben Herzinfarkt geführt, ja. Und ich bin da sehr emotional. Halt, wahrscheinlich ist es der Italiener in mir.
Ja, vielleicht geht gerade das gut zusammen.
Und es war furchtbar aufregend immer, weil oft wurde ich auch enttäuscht, dass ich einer falschen Spur oder wir haben eine falsche Spur gefunden. Und Artyom musste mich immer korrigieren, sagt der Luigi, das sind keine verifizierten Quellen. Also Emotion hilft uns da wenig, ja. Und ich immer so gedacht, du Arsch, hör doch auf, ja. Und aber daran musste ich mich gewöhnen. Ja, und das hat mich umso mehr angespornt. Ja, und
ja, Sie sind dran geblieben, wollten es umso mehr wissen.
Und es hat auch dazu geführt, dass ich meine Angst überwunden habe, weil ich hatte unheimlich Angst auch während des Krieges in die Ukraine, aber ich musste in die Ukraine. Und das hat dazu geführt, dass ich diesen Mut gehabt habe, eben diese Angst zu überwinden und bin dann auch in einem Kriegsgebiet gewesen. Ja.
Jetzt haben wir gerade gehört, die Porträts der Holocaust-Überlebenden, die sind richtig groß, über 2 Meter groß. Wo lagern Sie die eigentlich?
Also ich habe tatsächlich verschiedene Lager auf der Welt, also in Deutschland natürlich, also in Ladenburg habe ich ein tolles Lager, was mir die Stadt Ladenburg zur Verfügung gestellt hat. In Amerika habe ich ein Lager, in der Ukraine habe ich ein Lager und in Italien habe ich ein Lager. Und von dort aus versuchen wir eben kürzere Wege zu erhalten, um eben die Ausstellung dann auch zu zeigen.
Gibt es da Bilder, die Ihnen ganz besonders nahe gehen?
Ach, wissen Sie, ich habe natürlich... habe ich zu jedem eine Beziehung sozusagen. Und ich bin Gott froh, dass Menschen in meinem Team eben diese Auswahl treffen, weil ich bin da zu sehr befangen. Ja? Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft wir Streit bekommen haben, weil die sich für dieses Bild entschieden haben und nicht für dieses andere. Und ich immer gefragt habe, wieso nimmst du das Bild und nicht das Bild? Und weil die wissen es natürlich nicht besser. Ich habe ja all diese Begegnungen oder diese Gefühle, die sind ja in mir geparkt sozusagen. Und deswegen ist dieser Prozess, den habe ich dann übertragen auf die Menschen, die mir helfen und mich unterstützen. Deswegen, natürlich habe ich Menschen wie Anna, Margot oder aber auch Karl oder Horst eben, wo ich darauf bestehe, dass sie gezeigt werden, ja.
Wenn Sie gerade Margot sagen, da werden viele auch den Nachnamen wissen, Margot Friedländer, ja. Die, ich glaube, im vergangenen Jahr verstorben ist, mit mehr als 100 Jahren, 102, glaube ich. Wie war Ihre Begegnung mit ihr?
Also zunächst einmal die Nachricht, die kam total überraschend für mich, weil sie ist genau an meinem Geburtstag gestorben letztes Jahr und in der Zeit hatte ich eine schöne Ausstellung in Leverkusen gezeigt und Sie müssen wissen, Margot durfte ich kennenlernen in der Zeit, da war sie noch gar nicht so populär, also in unserer Gesellschaft. Und mir hat dann jemand den Hinweis gegeben, hey Luigi, da ist eine Dame, die steht immer vorm KDW in Berlin und die geht mit ihren Freundinnen Kaffee trinken. Frag sie doch mal, ob sie teilhaben möchte an deinem Projekt. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann ans KDW gestiefelt und habe sie gefragt, sehr geehrte Frau Friedländer, darf ich sie für mein Projekt porträtieren? Und sie war total angetan von dieser Idee und sie hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen und wir hatten wunderbare Nachmittage, wo sie mir ihre Geschichte natürlich erzählt hat und dann durfte ich sie fotografieren.
Wie ist das dann beim Fotografieren, dieser Prozess? Wie gehen Sie da vor?
Also zunächst einmal müssen Sie wissen, ich renne da jetzt nicht rein, mache schnell ein Foto und renne wieder raus, sondern im ersten Moment möchte ich ja diesen Menschen kennenlernen. Und das ist, vergleichen Sie es bitte wie Oma und Opa besuchen. So. Ja. Und Sie wissen doch, wie es ist, wenn man zu Oma zu Besuch kommt und das Erste, was getan wird, was magst du trinken, was magst du essen?
Gibt es ja? Kaffee und Kuchen?
Genau. Und ja. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Kaffee und Kuchen ich in den letzten 10 Jahren bekommen habe. Und dann setzt man sich erstmal hin und dann fängt man an, wie geht's dir? Und gar nicht so sehr, also man fängt nicht sofort an mit Holocaust und Tod und Mord und so, sondern wir unterhalten uns ganz normal. Und natürlich interessiert auch der Mensch, wer ich bin, ja. Und dann habe ich ganz viel zu erzählen, erstmal von mir und wie ich dazu gekommen bin und warum dieser Name, italienisch klingende Name und du sprichst Deutsch irgendwie, wie passt das zusammen, ja. Und da ist sehr viel Erklärungsbedarf und notwendig. Und dann habe ich so das Gefühl, wir werden miteinander warm und je wärmer das wird miteinander, umso, umso emotionaler kann es auch werden. Also ich kann nicht sagen, wie oft ich geflennt habe, auch mit diesen Menschen. Und da kannst du nicht einfach aufstehen und weglaufen, weil es dir zu viel ist. Und natürlich sind die Geschichten sehr furchtbar. Und die halte ich aber aus irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber ich halte sie irgendwie aus. Und dann sitzen wir da. Und das Foto selber, das entsteht ganz zum Schluss. Und das ist auch gar nicht so eine große Zauberei, sondern das ist ein Prozess, der geht maximal 10 Minuten. Mehr ist es gar nicht. Ja?
Denn manchmal stellt man sich vor bei Fotografen, ja, dann wird noch ein großer Hintergrund aufgestellt. Dann ist es, man geht in so eine Rolle und so weiter. Wie halten Sie es dann möglichst klein und unaufwendig?
Indem ich einfach einen schwarzen Hintergrund, einfach mein Licht aufbaue und meine Kamera. Und dann, wenn ich merke, der Mensch ist nervös oder ne, dann profitiere ich eben von unserem Gespräch vorher. Ja? Und ich weiß ganz genau, wo ich diesen Mensch auch, ob ich ihn berühren kann oder ob ich ein bisschen distanziert bleiben soll oder ob ich förmlich bleiben soll oder liebevoll oder es kann auch schon passiert oder es ist schon auch passiert, dass wir während des Fotografierens, also während ich eigentlich das Foto machen wollte, nochmal in ein Gespräch vertieft sind, was nochmal eine halbe Stunde gedauert hat, bevor ich einfach dieses Foto gemacht habe. Und das sind alles so, ich nenne das immer so Tugende, die man mitbringen muss, um eben jetzt nicht nur ein tolles Foto zu realisieren, sondern einfach auch einen Menschen zu kennenzulernen, dessen Geschichte einfach sehr wertvoll ist. Und das Bild selber, das ist nebensächlich.
Sie haben ein kleines Ritual entwickelt, wenn Sie zum Fotografieren gehen, was Sie mitbringen.
Genau, jeder kennt ja diesen Begriff Mitbringsel sozusagen. Und dieser Begriff, den habe ich nochmal neu definiert. Und zwar gerade bei Menschen, die in prekären Situationen leben oder Menschen, die arm sind, eben, die ich ja auch besucht habe, die auch Überlebende sind des Holocaust. Da hat mir damals Angela aus der Ukraine was beigebracht, anstelle von Blumen oder Pralinen einfach was Handfestes mitzubringen, nämlich ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse, ein bisschen Brot, einfach in eine Tüte packen und kommentarlos irgendwo hinstellen sozusagen. Und gar nicht das so zelebrieren, wie wir es so kennen aus dem Urlaub, hier, ja, Schau mal, was ich dir mitgebracht habe, sondern einfach auf diese Art und Weise diesen Menschen dann einfach auch zu unterstützen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, oftmals haben mir genau diese Menschen auch was zu essen angeboten und ich war zu genannt, um das anzunehmen und habe dann auch darauf bestanden, es nicht zu nehmen sozusagen. Und wissen Sie, wie oft ich nach den Besuchen ein Stück Butterbrot in meiner Tasche gefunden habe? Und das war auch so der Moment, da habe ich aufgehört, laut zu sagen, dass ich Hunger habe, weil diese Menschen haben mir auch tatsächlich erzählt, was Hunger bedeutet, ja. Und Hunger ist was ganz Furchtbares. Und deswegen schätze ich dieses Ritual sehr. Und das mache ich heute noch, ja. Immer, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt ein Mensch, der lebt in einfachen Verhältnissen, da schaue ich, dass ich immer irgendwas einpacke und dem dann kommentarlos oder derjenigen kommentarlos irgendwo hinstelle. Und wenn er mich sieht dabei, dann nicke ich zu und tue so, als ob, ach Gott, da habe ich was vergessen, ja, um ihn auch nicht in eine komische Situation zu bringen.
Ja, was eine schöne Geste. Und ich glaube, das können wir uns alle nicht vorstellen, was es bedeutet, wirklich Hunger zu haben, ja, was diese Menschen erlebt haben. Und,
also wie gesagt, wir könnten eine ganze Sendung füllen bezüglich Hunger, was ich für Geschichten gehört habe.
Wollen Sie eine erzählen?
Also ich weiß noch, Amira, Amira ist eine Holocaust-Überlebende, die hat auch zuletzt, bevor sie mit ihren Eltern deportiert worden ist, in Mannheim gelebt. Und Amira hat mir das so herzzerreißend erzählt, dass ich einfach nicht aufgehört habe zu flennen, weil Sie müssen sich vorstellen, Amira war ein junges Kind gewesen und Kinder haben eben auch Hunger, ja, und die haben ja nur am Tag so und so viel Brot bekommen. Mehr gab es ja gar nicht, ja. Und Amira hat immer nach Essen verlangt sozusagen. Weil klar, dieses Kind konnte ja nicht verstehen, in welchen. Und Amira war so wild geworden, ja. Und also auch der Hunger treibt dich ja auch dazu, wild zu werden. Und hat dann ihre Mutter ganz wüst beschimpft. Du isst auch mein Brot. Wieso isst du auch mein Brot? Und irgendwann hat dann die Mama von Amira die letzte Brotration rausgebracht, also rausgepackt und hat es ihr eben komplett Amira gegeben und hat ihr gesagt, Amira, du isst nicht nur dein Brot, sondern du isst auch all mein Brot, ja. Und das war ein Moment, der Amira sehr ins Herz getroffen hat, weil sie es dann dann etwas später verstanden hat, wie sehr sie ihre Mama beleidigt hat in dem Moment, sie als Lügnerin darzustellen. Ja? Und das meine ich damit. Das sind Vorstellungen, die wir gar nicht haben können. Ja? Und speziell, wenn du eigene Kinder hast, dann weißt du, wenn du fürsorglich bist oder ein fürsorglicher Vater bist, wie wichtig das ist, dass ein Kind versorgt ist. Ja? Und wenn du das nicht mehr geben kannst, dann ist es schlimm, ganz einfach. Und in solche Situationen kamen ganz, ganz viele Menschen, speziell die Menschen, die auch in Konzentrationslager waren. Und das ist was ganz Furchtbares, ein ganz furchtbares Kapitel in dieser Geschichte.
Vielen Dank, dass Sie die Erinnerung am Leben halten und für den Besuch heute Vormittag in SWR 1, Leute. Luigi Toscano.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.